Ja, als der Günther mich eingeteilt hat für den Predigtdienst, da überlege ich mir dann, was mache ich an so einem Tag. Und das Thema hat der ein oder andere schon gehört von euch. Ich möchte es aber noch mal ein bisschen von der anderen Seite her bringen heute. Weil es geht über die Passionswoche von Jesus, die letzte Woche im Leben von Jesus Christus. Und wir wissen, dass unser Gott eigentlich ein Gott der Ordnung ist. Ein Gott der Liebe, ein Gott der Klarheit. Unser Gott ist ein Gott, der Dinge schon vorankündigt durch Prophezeiung, der Propheten eingesetzt hat, die uns Dinge schon lange vorher gesagt haben im Alten Testament. Und er ist ein Gott, der seine Sache voraussagt. Der sagt schon vorher, was kommen wird, so dass wir da drin eine gewisse Sicherheit haben oder auch daraus lernen können. Und was er nicht ist, er ist kein Gott, der verwirrt. Unser Gott ist kein Lügner. Unser Gott ist kein Täuscher, der uns irgendwas vormacht. Und er ist auch keiner, der Dinge verdreht. Das ist der Feind. Es gibt einen Lügner. Es gibt einen, der versucht zu entzweien. Und das ist der Gegenspieler von Gott. Und Gott ist, und das muss man erstmal wissen und muss es als Grundlage haben, als Grundlage für unser Leben, als Grundlage, wenn wir das Wort studieren. Und das ist ganz wichtig, denn oft verwirrt uns das Wort oder es bringt uns zum Zweifeln, wo wir denken, ja, jetzt lese ich das hier, aber hier an der anderen Stelle, das sagt was genau was anderes. Aber eigentlich ist es nicht so. Die Bibel, die Schrift passt haargenau aufeinander und passt zusammen und da gibt es eigentlich fast nichts, was sich widerspricht. Also, oder es gibt nichts, was sich widerspricht. Wenn, dann ist es was, es gibt eine Sache, die in zwei Evangelien unterschiedlich aufgeschrieben ist, wo man aber sagen muss, ja, was ist da passiert? Warum schreibt der eine der so, der andere der so? Das lassen wir uns dann im Himmel mal erklären. Aber das sind Kleinigkeiten, das sind keine heilsentscheidenden Dinge. Ja? Da geht es um, keine Ahnung, um Salbenöl oder sonst was. Und der eine schreibt halt, die haben da Weihrauch hingebracht und der andere schreibt, die haben Salböl hingebracht oder irgendwas. Also unser Gott ist aber so nicht, sondern das machen wir oder das macht der Feind, der versucht, uns dann da rauszubringen. Wenn das also so ist, dass unser Gott ein Gott der Wahrheit ist, der Liebe und der Klarheit, dann habe ich mich gefragt, wieso sagt Jesus oder wieso sagt die Schrift, dass er 3 Tage und 3 Nächte im Bauch der Erde sein wird? Und wir in unserer österlichen Religion, also die Kirchen, feiern aber das Osterfest von Karfreitag, die Kreuzigung, bis Sonntag, die Auferstehung. So, und wenn man aber von Freitag bis Sonntag rechnet, dann sind das vielleicht 3 Tage, dass man sagt Freitag, Samstag, Sonntag, ja. Es sind aber keine 3 Nächte. Es sind von Freitag auf Samstag 1 Nacht, von Samstag auf Sonntag 2 Nächte. So. Jesus hat aber gesagt, er wird am 3. Tage auferstehen. Also macht das überhaupt keinen Sinn für mich. Und ich denke, und ich habe gedacht schon vor vielen Jahren, nee Gott, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass du was sagst, dann hätte Jesus ja was Falsches gesagt. Da hätte Jesus ja gelogen oder eine falsche Prophezeiung gemacht, die dann nicht erfüllt wurde. Also muss der Fehler woanders liegen. Muss der Fehler liegen an der Überlieferung, an der Tradition, oder man muss wirklich sagen, die Kirchen feiern das Osterfest halt dann falsch. Auch wenn das hart ist, auch wenn das vielleicht überheblich jetzt klingt, dass man sagt, hey, du kleiner Fliesenleger, was hast denn du für eine Ahnung, wenn doch Theologen und Gelehrte das schon vor vielen Jahren so festgelegt haben, dann hast du gefälligst still zu sein und das zu glauben. Nee, ich glaube das, was in der Bibel steht und versuche mich daran zu halten und nicht das, was andere daraus machen. Also habe ich mich auf die Suche gemacht. In Matthäus 12, die Verse 38 bis 40, ich habe es jetzt mal heute an die Wand geworfen da hinten, oder ihr könnt das auch in eurer Bibel mitlesen. Und da ist diese Stelle. Da haben die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben zu Jesus gesagt, ja Jesus, wie willst du überhaupt beweisen, dass du der Messias bist? Gib uns doch mal ein Zeichen, zeig uns doch, dass du der Sohn Gottes bist, wo du immer behauptest. Und Jesus sagt hier, und das ist voll krass, diese Aussage, er sagt, erstmal sagt er, ihr seid doch böse und ehebrecherisches Geschlecht. Ihr wollt ein Zeichen haben, das macht man nicht. Aber es wird euch kein Zeichen gegeben werden, außer einem Zeichen. Dieses eine Zeichen ist, das vom Propheten Jona. Was macht Jesus hier an dieser Stelle? Er bestätigt die Echtheit der Geschichte von Jona. Und das ist krass. Also Jesus sagt, hey, das hat gestimmt. Und es war ja da schon ein paar hundert Jahre vorher passiert. Die hatten das ja in ihrer Bibel, in ihrer Schriftrolle so stehen, dem Propheten Jona. Die wussten die Geschichte und die haben das bestimmt wahrscheinlich auch nicht alle geglaubt damals. Und Jesus bestätigt hier die Echtheit der Geschichte von Jona und sagt, ja, der Kerl war wirklich 3 Tage und 3 Nächte in diesem Fisch drin. Und er sagt, so wie der Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen, also ich, Jesus, sagt er, 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Das sind diese 3 Tage und 3 Nächte. Und er bringt die aber auch immer wieder an anderen Stellen. Er sagt zu seinen Jüngern, ich werde sterben, ich werde gekreuzigt werden, ich werde am 3. Tage auferstehen. Das kommt mehrfach in der Schrift vor. Was ist für uns klar? Klarheit ist für uns der Palmsonntag. Der kommt demnächst. Am 9. April feiern wir Palmsonntag. Das ist der letzte Sonntag vor dem Osterfest, der letzte Sonntag vor der Kreuzigung. Und der Palmsonntag war der Sonntag, an dem Jesus nach Jerusalem eingezogen ist. Der nennt sich deswegen Palmsonntag, weil ein paar Leute ihn begrüßt haben bei diesem Einzug nach Jerusalem. Die haben sich rechts und links auf der Straße aufgestellt, haben Tücher und Laken ausgebreitet und haben Palmzweige genommen und haben mit diesen Palmzweigen gewedelt und haben somit ihn begrüßt und haben ein Lied gesungen, Hosianna, der da kommt im Namen des Herrn. Im Sinn, so wie wir heute das Lied König der Könige gesungen haben, so ähnlich muss das geklungen haben. Sie haben ihn begrüßt, sie haben gesungen, Halleluja, Hosianna, endlich ist er da, unser Messias. Und was ganz wichtig ist, die Juden hätten diesen Tag ausrechnen können. Und das ist krass. Die hätten wissen können, wann dieser Tag passiert, wann reitet Jesus nach Jerusalem ein. Ich meine, es gibt in der Schrift ja viele Daten und Angaben. Gott sagt auch, ja, man weiß den Tag nicht, wann er wiederkommt. Das sagt Jesus aber worüber? Worüber sagt Jesus das? Wir wissen den Tag nicht, wann Jesus kommt. Das ist der Tag, der noch in der Zukunft liegt. Also Jesus ist ja auferstanden, in den Himmel gefahren und er kommt irgendwann zurück auf diese Welt oder in diese Welt oder nimmt uns weg. So, aber diesen Tag wissen wir noch nicht, wann der sein wird. Darüber gibt's auch kein Datum. Das sagt Jesus selbst. Selbst ich weiß das den Tag nicht, nur der Vater im Himmel weiß es und der wird's irgendwann sagen. Der wird irgendwann sagen, so Jesus, ab jetzt geht's los. Aber das Datum, wo Jesus eingeritten ist nach Jerusalem, das konnte man errechnen. Und das möchte ich euch zeigen. Denn im Daniel Kapitel 9 steht im Vers 24, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt. Im Jüdischen oder Hebräischen sind das 70 Jahrwochen. Das bedeutet, eine Woche sind 7 Jahre. Und die 70 Wochen ist eine Prophezeiung, dass 490 Jahre für das Volk vorherbestimmt sind. Die 490 Jahre sind was? Um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So wisse und verstehe, jetzt kommt's, vom Erlass zum Befehl der Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis hin zu dem Gesalbten. Also von dem Befehl an, wo Jerusalem aufgebaut werden soll, bis zu Jesus, bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen, also 69 Jahrwochen vergehen. Straßen und Gräben werden wieder aufgebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach diesen letzten 62 Wochen, also 7 plus 62, nach den 62 dann, wird der Gesalbte ausgerottet werden. Der Gesalbte wird getötet werden. Und ihm wird nichts zuteil werden. So. Also man konnte wissen, 483 Jahre dauert es von diesem Befehl an, bis der Gesalbte nach Jerusalem einreitet. Und man weiß auch, man hat in der Schrift tatsächlich das Datum dieses Befehles. Der Befehl kam nämlich vom König Artaxerxes im Buch Nehemia. Da befiehlt der König, also die Juden kommen immer wieder hin zum König und sagen, König, wir wollen unsere Stadt wieder aufbauen, unsere Mauer. Und er hat ein paar Mal das erst verneint Und dann irgendwann hat er gesagt, ja okay, ich sehe es ein, ihr dürft eure Stadt wieder aufbauen. Und diesen Befehl vom König Artaxerxes datiert auf den 14. März 445 vor Christus. Also das steht natürlich jetzt nicht das Datum so in der Bibel, 14. März, sondern da steht halt am 14. Tag des Monats, des dritten Monats oder des vierten Monats in seinem zweiten Regierungsjahr, keine Ahnung, oder im fünften Regierungsjahr, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Also, und man weiß dann halt, der hat regiert von dann und dann und man weiß den Monat und den Tag, also konnte man rausfinden. Und das herauszufinden, das hat einer gemacht, ein Sir Robert Anderson aus England, der hat das ausgerechnet. Dieser Sir Robert Anderson hat ungefähr vor 100 Jahren gelebt, das war ein Chefermittler beim Scotland Yard und der hat nebenbei als Hobby so Bibelstudien betrieben und Daten herausgefunden und hat da nachgeforscht und hat versucht, sich das zu erschließen und ist halt auch vom Königshaus zum Ritter geschlagen worden. Also der hat schon, ich denke, eine ganz gute Arbeit gemacht damit. So, und der kam halt, der hat es ausgerechnet, okay, es muss der 14. März 445 vor Christus gewesen sein und hat dann ausgerechnet, die 483 Jahre sind 173.000 Tage und wenn man das ausrechnet, kommt man zum 6. April 32 nach Christus. So, das hat er ausgerechnet und hat gesagt, es muss ungefähr der 6. April 32 gewesen sein, als Jesus nach Jerusalem eingeritten ist. Der 6. April entspricht dem 10. Nissan. Der 10. Nissan ist also so vergleichbar mit unserem April nach dem jüdischen Kalender. Und es ist klar, wenn er eingeritten ist, wird er auch danach ausgerottet. Also es war nicht nur der Einzug vorherbestimmt, sondern auch, dass er getötet wird, dieser Gesalbte. Und wir können im Johannesevangelium Kapitel 12 darüber lesen. Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Und im Lukas Kapitel 19, da steht, und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprechen zu ihm, Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete zu ihnen und sagte und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie. So, und jetzt frage ich mich, wieso weinte Jesus über die Stadt? Es war also genau dieser Moment, als Jesus eingezogen ist nach Jerusalem. Er kommt hin in die Stadt, wurde begrüßt mit Hosianna und dann kommt er, an den Leuten ist er vorbei und geht jetzt auf die Stadt zu und hat anscheinend die Stadt so vor sich liegen und dann muss er weinen über die Stadt. Jesus weint über Jerusalem und er weint und sagt und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinen Tag, was zu deinem Frieden steht, Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Also Jesus tut es im Herzen weh, weil er wusste, die hätten das ausrechnen können, die hätten wissen können, heute ist der Tag, wo der Messias einzieht und anstatt, dass die ganze Stadt in Feierlaune ist, mit 1 Million Menschen, die da nämlich schon zu Gast waren, die da versammelt waren, es stand nämlich das Passafest bevor, und am Passafest sind etwa 1 Million Menschen in Jerusalem. So, und die hätten das ausrechnen können, man hätte ihm einen Empfang bereiten können, wie einen Popstar, wie ein König alt empfangen wird, sage ich jetzt mal. Und es waren halt nur so ein paar Leute am Wegesrand, ich weiß nicht, 20, 30, 40, 50 Leute, keine Ahnung, stelle ich mal so vor. So, mein Jesus ging es nicht um die Menschen, um die Anzahl, wie viele Leute da jetzt stehen, sondern er hatte ein Herz einfach für das Volk Israel und für Jerusalem und dachte, das gibt's doch nicht, die hätten es doch ausrechnen können und haben es nicht gemerkt, es war ihnen verborgen vor ihren Augen. Also Gottes Wort ist ganz klar und präzise in seiner Vorhersage, in seiner Prophezeiung. Und wenn wir jetzt weiterlesen im Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 1, da steht, dass Jesus 6 Tage vor dem Passafest nach Bethanien kommt. Bethanien ist ein Ort vor Jerusalem. In Bethanien haben Maria, Martha und Lazarus gewohnt. Der Lazarus ist der Lazarus, der gestorben ist, der dann wieder auferweckt wurde von den Toten, der dann in seinen Grabtüchern aus dem Grab herausgelaufen kam, weil Jesus außen gesagt hat, Lazarus, stehe auf und komm heraus. Und Lazarus ist der Bruder von Maria und Martha. Und bei denen war Jesus zu Gast. Und es steht ganz klar, er war 6 Tage vor dem Passafest da. Das Passafest ist am 14. Nissan. Und dann war klar, okay, er ist am 8. Nissan, ist er da hingekommen. Freitags war das. 6 Tage vor dem Passa kam Jesus dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Die ganze Problematik, wo wir immer wieder Missverständnisse reininterpretieren oder wo wir so Dinge nicht verstehen, ist die Verschiebung des jüdischen Kalenders zu unserem Kalender. Oder die Rechnung, die Denkweise, wie die Juden ihre Zeit einteilen im Vergleich zu unserer Zeit. Und wenn ihr das mal seht, da ist, wir rechnen, die obere Reihe ist unsere Zeitrechnung. Wir rechnen die Tage von 0 Uhr bis 24 Uhr. Das heißt, da ist unser Tageswechsel. Die Juden haben aber den Tageswechsel um 18 Uhr. Das heißt, immer um 18 Uhr mit Sonnenuntergang, also nicht genau 18 Uhr, die hatten ja keine Uhren gehabt damals, die haben nach der Sonne gelebt. Also jedes Mal, wenn die Sonne untergegangen ist, um etwa 18 Uhr, war der Tag zu Ende und ein neuer Tag hat begonnen. So, das heißt, wenn die also davon reden und es ist ein neuer Tag, dann ist der Wechsel immer um 18 Uhr bei Sonnenuntergang. Und das ist halt das Verwirrende, vor allem wenn die dann auch davon reden, dass sie sagen, es ist dann morgens ein neuer Tag. Nee, dann ist ja bei denen immer noch derselbe Tag. Das heißt, wenn der 10. Nissan zum Beispiel anfängt hier um 18 Uhr, dann ist die Nacht rum. Wenn die dann morgens aufstehen, ist immer noch der 10. Nissan. Und erst um 18 Uhr ist wieder der Wechsel zum nächsten Tag. Und das muss man auch halt dabei bedenken. Also Jesus kam freitags am 18. Nissan, am 8. Nissan dahin. Dann am 9. Nissan war Sabbat. Der Freitag ist immer Rüsttag für den Sabbat. Das heißt, da kaufen die Leute ein, sie bereiten das Essen vor, alles für den nächsten Tag wird vorgekocht, vorbereitet. Und weil am Sabbat ist es untersagt, irgendetwas zu arbeiten. Man darf keine Arbeit tätigen, wo man ins Schwitzen kommen kann. Man darf nicht laufen, nicht rennen, man darf nicht heben. Also die Juden sind da sehr streng. Ich muss sagen, ich war noch nie in Israel. Ich sage das jetzt alles hier aus Sicht eines Außenstehenden. Wenn also der Simon war dort, einige andere waren auch schon in Jerusalem. Falls ihr sagt, hey, das stimmt ja gar nicht, was du da sagst, dann meldet euch ruhig. Also ich bin da sehr offen für Korrektur. So, und Jesus war also am 9. Nissan samstags bei den Leuten in Bethanien, bei Maria, Martha und Lazarus im Haus. Und dann am nächsten Tag, unser Sonntag, ist dann für die der erste Tag der neuen Woche. Also Samstag ist der Feiertag, Sabbat, und am nächsten Tag, Sonntag, konnten sie dann was unternehmen. Und dann an diesem Sonntag, 10. Nissan, das war der Tag, Palmsonntag, wo Jesus nach Jerusalem eingeritten ist. Was noch ganz wichtig ist, dass jetzt ist ja nicht nur Jesus in das Haus Israel gekommen, Jesus ist nach Jerusalem eingeritten, sondern an diesem 10. Nissan ist der Tag, an dem die Väter oder die Hausherren ein Lamm ins Haus nehmen müssen, um dieses Lamm zu untersuchen. Das heißt, das Lamm, was als Passalamm am 14. Nissan geschlachtet wird, muss 4 Tage vorher am 10. Nissan ins Haus geholt werden und untersucht werden. Mein Telefon spinnt. Das heißt, es musste ein Lamm sein, ohne Fehler, ein Lamm ohne Krankheit, ein Lamm ohne gebrochenes Bein, ein Lamm, was rein ist, was also nichts hat. Und das musste über diese Tage beobachtet werden. Wenn die festgestellt haben, oh, das Lamm hat ja ein gebrochenes Bein, dann wurde das raus, dann kam ein anderes ins Haus. So. Aber was ist passiert in dieser Zeit? Das Lamm hat im Haus gelebt wie ein Hund, wie eine Katze in der heutigen Zeit. So, und die Kinder haben sich gewöhnt an dieses Lamm. Die Kinder haben das lieb gewonnen. Und auch die Väter, die Mütter, die haben das wahrscheinlich auch lieb gewonnen, wie so ein Haustier. Aber es war klar, das ist das Opferlamm, das dann am 14. geschlachtet werden muss für das Sabbatfest. Und auch so ein Zeichen dafür, dass eben Gott, der Vater, seinen Sohn Jesus gegeben hat als Lamm, als Passalamm, weil ihm das ja auch wertvoll war, also damit die das auch irgendwo nachvollziehen konnten. In Markus 11, 1 bis 11, da ist die ganze Stelle aufgeführt, was an diesem Sonntag alles passiert ist. Also da wird erklärt, dass Jesus halt zu seinen Jüngern sagt, geht hin in so ein Dorf, da werdet ihr einen Esel finden, angebunden und so, und den sollt ihr nehmen. Und also auch das war prophezeit, dass Jesus auf einem Esel einziehen wird. Und wir haben die Stelle jetzt schon in der anderen Querstelle gelesen, wollen wir jetzt mal gerade hier überspringen. Die Prophezeiung steht im Sacharja Kapitel 9, Vers 9. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Also was ist das für ein König, der nicht hier kommt mit Kreuzwagen, mit Pferdewagen, mit Soldaten, mit Gewehren, mit Lanzen und mit Trompeten, keine Ahnung was, wie halt normalerweise so ein König kommen würde. Nee, dieser König kommt auf einem Esel. Und ein Esel war damals wie heute schon eher so, naja, fürs Pferd hat es nicht gereicht, aber ein Esel hat er halt. So, aber noch nicht mal ein starker Esel, sondern einen jungen Esel. So, das war ein Kinderesel. So, und jetzt sitzt ein erwachsener Mann, der Jesus war ja Zimmermann, also das war bestimmt auch kein Hänfling. Jetzt sitzt ein erwachsener Mann auf einem jungen, kleinen Esel. Und wie hat das wohl ausgesehen? Wahrscheinlich wie so ein Hells Angel Rocker auf dem Mofa. Was eher ein Bild war für die anderen, für zu sagen, hä, was ist das? Okay, er kommt halt so auf diese Art. Aber das war prophezeit, einige Jahrhunderte vorher schon. Und im 2. Mose finden wir im Kapitel 12, Vers 3, redet zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht am 10. Tag dieses Monats, nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Da kommt diese Anweisung her, dass am 10. eben dieses Lamm ins Haus geholt werden soll. Das ganze Passafest überhaupt ist auch wichtig zu wissen, warum gibt es das Passafest? Das Passafest hat seine Grundlage bei der letzten Plage, bevor die Israeliten aus Ägypten raus durften. Es war ja, der Mose ging ja zum Pharao und hat zum Pharao mehrfach gesagt, Pharao, lass meine Leute jetzt endlich ziehen, wir wollen raus hier aus der Versklavung, aus dem Ganzen, wir wollen in unser Land zurück. Und der Pharao hat es ein paar Mal erlaubt, dann hat er es wieder verboten und so weiter. Und jedes Mal hat er eine Plage geschickt, hat Gott eine Plage geschickt, um den Pharao zu bestrafen dafür. Und bei der letzten Plage, ist der Pharao dann auch wirklich eingeknickt und hat sie ziehen lassen. Und die letzte Plage war der Todesengel, der in der Nacht vom 13. auf den 14., nee, vom 14. auf den 15. Nisan ist der Todesengel durch das Land gegangen und hat jeden erstgeborenen Mann getötet oder alles männliche Erstgeborene getötet, Vieh und Menschen. Und alle, die gerettet werden mussten, die hatten die Anweisung, nehmt euch ein Lamm, schlachtet dieses Lamm, bratet es, nehmt das Blut von dem Lamm, streicht es um euren Türbogen, also um eure Holzrahmen der Tür, Eingangstür, musste das Blut verstrichen werden als Kennzeichen, als Merkmal. Und das Lamm musste dann an diesem 14. verzehrt werden. Und Gott sagt auch noch, esst es schnell, lasst, dass nichts übrig bleibt, was übrig bleibt, verbrennt. Und dann macht euch bereit, dass ihr gehen könnt. So, das war die Anweisung. Und weil das halt so das Volk Israel gerettet hat, das Blut des Lammes am Holz, kommt ja schon bekannt vor. Und dieser 14. Nisan eben war an diesem Tag, hat Gott daraufhin dem Mose gesagt, dass immer in der Zukunft jedes Jahr am 14. Nisan in Gedenken an den Auszug des Volk Israels aus Ägypten das Passafest gefeiert werden soll. Deswegen war der 14. Nisan ein wichtiges Datum bei den Leuten. Wir wollen uns jetzt den Sonntag verlassen, Den Palmsonntag ist jetzt rum. Was hat Jesus gemacht? Jesus hat in Bethanien gewohnt bei Maria und Martha. Die sind also dann jeden Tag, Sonntag war dieser erste Tag, ist er auf dem Esel da reingeritten und dann sind sie wieder zurück nach Bethanien. Am nächsten Tag, Montag, der 11. Nisan, sind sie nach Jerusalem reingelaufen. Jesus, Lazarus, keine Ahnung, noch ein paar Jünger, die dabei waren, weiß nicht genau. Und die sind zu Fuß, die paar Kilometer, 6, 7, 8 Kilometer ist es ungefähr, sind die nach Jerusalem reingelaufen, haben dort ihre Zeit im Tempel verbracht, haben sich irgendwo getroffen, Jesus hat Gleichnisse erzählt in dieser Zeit, an dem Tag. Und abends sind sie wieder zurückgelaufen nach Bethanien, wo sie geschlafen haben. Und was sehr wichtig ist oder was genial ist, wenn man die vier Evangelien parallel liest, dann erkennt man eine Chronologie in dem ganzen Ding. Also das heißt, da steht ganz klar drin, jetzt war der Palmsonntag und dann steht drin, und am nächsten Tag ist das und das passiert. Und dann steht wieder drin, und am nächsten Tag ist wieder was anderes passiert. Also man kann immer genau nachvollziehen, wo wann war was dran. Also wir lesen jetzt in Markus 11, ab dem Vers 12. Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Also Jesus hat sich ein bisschen geärgert und hat zu dem Feigenbaum gesprochen, hey, ich wollte jetzt von dir was essen und blöd, niemand mehr soll von dir was essen, du doofer Baum. Und am nächsten Tag, das kommt dann später, und in Matthäus 21 steht dieselbe Stelle. Also Markus 11 und Matthäus 21 sind gleich über dieselbe Geschichte. Und dann am Dienstag, 12. Nisan, das steht auch drin, und am nächsten Tag kommen sie auch wieder nach Jerusalem rein. Und jetzt ist die Geschichte von dem Feigenbaum wieder. Und als sie am nächsten Morgen, also Markus 11 steht das drin, früh vorbeikamen an dem Feigenbaum, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, der ist verdorrt. So, also ist innerhalb von 24 Stunden ist der Baum kaputt gegangen. Der arme Baum, der hat es nicht mehr geschafft. Aber es ist klar, Chronologie, Klarheit ist da drin, wir sehen, was da los ist. Und was uns jetzt vor allem verwirrt, ist die Tatsache, die Angaben, wie das Passafest gefeiert wird. Weil Jesus feiert ja mit seinen Jüngern das Passa, weil er gibt er gibt ja seinen Jüngern Anweisung, geht hin, sucht diesen Obersaal, ihr werdet da einen Mann finden, der euch den Obersaal zeigen wird und dort bereitet das Passa vor. So, aber das Passa war noch nicht, weil es war ein Tag zu früh. Das war Mittwoch, der 13. Nisan. Und es macht auch deswegen überhaupt keinen Sinn, wenn das am 14. Nisan gewesen wäre, wo eigentlich das Passafest stattfindet, hätte Jesus nicht das Passa feiern können, weil er ja danach im Garten Gethsemane war, in der Nacht verhaftet wurde, über Nacht gefangen gehalten wurde. Am nächsten Morgen wurde er verhört, gefoltert, gekreuzigt. Das hätte alles gar nicht stattfinden können, weil nach diesem Passafest ein Festsabbat stattfindet. So, also man hätte dann, die hätten ja gegen den Sabbat die ganzen Regeln gebrochen, das Kreuz zu tragen, den zu verhören und so weiter. Das hätte gar nicht stattfinden können. Also muss es so gewesen sein, dass Jesus mit seinen Jüngern sein Passa einen Tag vorher gefeiert hat. Aber ist schon extrem zu sagen, hey, wieso macht Jesus so eine Ausnahme? Aber es gab damals eine Streitigkeit zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern. Die Pharisäer, das waren die Gelehrten, die Rabbiner, die Lehrer, die theologisch gebildeten Menschen, das waren die Pharisäer. Und die Sadduzäer, das war der Priester, die Priesterschicht, der Hohe Rat, die also da auch von Geburtsrecht her reingeboren wurden in die Priesterschaft, in den Tempeldienst. So, und diese zwei Gruppen hatten einen Streit. Vor allem dann, wenn das Passafest auf einen Sabbat fällt oder kurz vor einem Sabbat fällt. Und die hatten auch einen Streit über die Festlegung des Pfingstfestes. Also die haben da gestritten miteinander. Und die Pharisäer hatten, und das steht wirklich in einem Bibellexikon drin, dass die Pharisäer das Passa einen Tag vorher feiern. In dieser Zeit, wo das Passa so blöd fällt, dass es dann auf einen Sabbat kommt und man dann auch gar keine Zeit hat, sich vorzubereiten für den Sabbat, haben die Pharisäer das einfach einen Tag vorgeschoben und haben sich über diesen Zwang des 14. Nissans hinweggesetzt und haben gesagt, nee, dann ist uns das Datum jetzt mal unwichtig. Wichtiger ist uns, wir feiern das alles, was wir feiern, dann ordentlich mit Vorbereitungszeit und so weiter. So. Und es kann nur so gewesen sein, dass Jesus sein Passa am 13. Nissan mit den Pharisäern gefeiert hat, weil er noch einen Plan zu erfüllen hatte. Also Jesus feiert sein Passamahl am 13. Nissan, wird verhaftet, verhört. Am nächsten Tag wird er gekreuzigt. Mittwoch, der 13. Nissan. Was wichtig ist, noch zu wissen, mit dem Passafest hängt das Fest der ungesäuerten Brote zusammen. Das Fest der ungesäuerten Brote kommt genau einen Tag nach dem Passa. Und der Rüsttag für das Fest der ungesäuerten Brote ist dann am Tag vom Passatag. Also da, wo das Passa gefeiert wird, der 14., ist noch ein normaler Tag bis 18 Uhr. Erst ab 18 Uhr ist wieder tuck und fertig. Und dann durften die Leute sich auch am 14. vorbereiten für das Fest der ungesäuerten Brote. Aber dann am 15. war ein Festsabbat oder ein Hochfeiertag. Da ging dann gar nichts mehr. Und jetzt ist aber wichtig zu wissen, dass wenn hier im Markus 14 das dann so drin steht, am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passalamm schlachtete, sprachen seine Jünger zu ihm, wo willst du, dass wir hingehen? Wenn man das so liest, dann meint man, es ist der 14. Nisan. Aber wenn das so ist, dass Jesus das mit den Pharisäern gefeiert hat, ist es am 13. Nisan. Wo willst du, dass wir hingehen, das Passa zubereiten, damit du es essen kannst? Und er sendete zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen, geht in die Stadt und da wird einer euch, der den Wasserkrug trägt, das zeigen, folgt dem und der zeigt euch das Gastzimmer. Das war ja auch sowas, das war ja nicht bestellt, der Platz, sondern dieser Mensch, der diesen Raum hatte, der wusste einfach, oh, mal gucken, wer heute noch so kommt, an wen ich da meinen Raum vermiete und so war es dann auch. Und das war alles schon vorbereitet, mit Polstern ausgelegt und hergerichtet. Und dann gingen sie hin und bereiteten dort das Passa. Das war der Tag, das letzte Abendmahl im Sinn. Das war auch der Abend, wo Judas Jesus verraten hat. Das war der Abend, wo sie dann nach diesem Passamahl in den Garten Gethsemane gegangen sind, wo Jesus dann gebetet hat, dass der Kelch an ihm vorübergehen soll, wo die Jünger geschlafen haben, nicht mit ihm gebetet haben und wo er dann verhaftet wurde an diesem Abend. Das war Mittwoch, der 13. Und wenn wir uns jetzt den Donnerstag anschauen, den 14. Nissan, da ist im 2. Mose, kommt wieder der alte Hinweis, wo Gott zu Mose sagt, am 14. Tag des ersten Monats am Abend sollt ihr ungesäuertes Brot essen bis zum 21. Tag des Monats. Das ist das Fest der ungesäuerten Brote, das geht eine Woche lang. 7 Tage lang darf sich kein Sauerteig in euren Häusern finden, denn wer gesäuertes Brot isst, dessen Seele soll ausgerottet werden aus der Gemeinde Israels. Er sei ein Fremdling oder ein Einheimischer im Land. So esst kein gesäuertes Brot überall, wo ihr wohnt, sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Und im 3. Mose 23 steht, im ersten Monat, am 14. des Monats zur Abendzeit, ist das Passa des Herrn. Und am 15. Tag desselben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Da sollt ihr 7 Tage lang ungesäuertes Brot essen. Am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten. Also der erste Tag, 15. Nisan. Und ihr sollt dem Herrn 7 Tage lang ein Feueropfer darbringen. Am 7. Tag ist eine heilige Versammlung. Da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde und seine Ernte einbringt, so sollt ihr die Erstlingsgabe von eurer Ernte zum Priester bringen. Der soll die Gabe weben vor dem Herrn zum Wohlgefallen für euch. Am Tag nach dem Sabbat soll sie der Priester weben. Dieses Fest der Erstlingsgabe war am 16. Nisan, also einen Tag nach diesem Sabbat. Ist auch eine Tradition bei den Juden. Wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 18, das war der Donnerstag früh, also der 14. Nisan am Morgen. Sie führten nun Jesus von Kaiphas in das Prätorium, es war aber noch früh. Und sie selbst betraten das Prätorium nicht, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen könnten. Also hier ist ganz klar, das Passa steht noch bevor für die, die ihn verhaftet haben. Der Hohe Rat, die Priester, die Sadduzäer, die ihn hier ans Messer liefern wollen. Für die stand das Passa noch bevor. Er hat sein Passa schon gefeiert. Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte, was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprach zu ihm, wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Also war es eine doofe Anmerkung oder Begründung. In Vers 28 in Johannes beweist es, dass das Passamal noch bevorstand. Und Jesus hatte ja sein Passa schon gefeiert. Das Lamm. Warum ist das Lamm so ein wichtiges Bild? Wir haben vorhin gehört, das Lamm wurde ins Haus reingenommen, das Lamm wurde geschlachtet, das Blut des Lammes wurde an dem Abend, bevor das Volk ausziehen konnte, an den Torpfosten gestrichen, an das Holz. Jesus ist dieses Lamm Gottes. Jesus ist das Lamm Gottes, steht in Johannes Kapitel 1. Jesus ist unser Passalamm, also das bedeutet Jesus, das Passalamm ist eine Bedeutung für Jesus Christus, steht im 1. Korinther 5, Vers 7. In Johannes 19 und im 1. Petrus steht, dass Jesus ohne Fehler war. Er hatte also keine Fehler, hatte keine Sünde, er hatte kein gebrochenes Bein, er hatte keine Wunden. Kein Bein wurde ihm gebrochen im 1. Mose als Prophezeiung für den Messias und im Johannes 19 ist es bestätigt. Und im 1. Johannes und im 1. Korinther und im Epheserbrief steht, dass sein Blut an der Tür unseres Herzens gestrichen ist oder markiert ist. Also die ganzen Bilder Lamm und Blut ist alles ein Zeichen für Jesus Christus. Aber das ist uns ja auch schon lange bekannt. Die Chronologie an dem 14. Nisan ist auch ganz klar aufgeschrieben. Da steht drin die dritte Stunde. Jetzt, da steht halt nicht drin die genaue Uhrzeit, sondern es steht die dritte Stunde. Ja, wann ist die dritte Stunde? Der Tag beginnt mit Sonnenaufgang, 6 Uhr, so wie es um 18 Uhr endet mit Sonnenuntergang, beginnt der Tag um 6 Uhr morgens, der neue Tag, mit der Stunde 0. Also ist die dritte Stunde des neuen Tages und dann heißt es um 9 Uhr. Es war also um 9 Uhr, als Jesus gekreuzigt wurde. Das Ganze mit Pilatus und der Verhaftung, das war alles vorher, das war dann schon vor Sonnenaufgang, vielleicht schon ab 6 Uhr bis 9 Uhr, diese ganze Prozedur. Und um 9 Uhr haben sie ihn gekreuzigt mit der Inschrift über dem Kreuz, dass es Jesus aus Nazareth ist, der König der Juden. Dann, als die sechste Stunde anbrach, steht es im Markus-Evangelium, in der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land. Sechste Stunde ist 12 Uhr Mittag. Und diese Finsternis hielt an bis zur neunten Stunde, bis um 15 Uhr. Es waren also 3 Stunden lang Finsternis, was auch die Leute da sehr erschreckt hat, weil das für die damals so Art eine Bestrafung Gottes bedeutet hat, so eine Sonnenfinsternis. Da haben viele Leute Angst davor gehabt, die haben gemeint, die Welt geht jetzt unter, jetzt ist alles vorbei. Und so eine Finsternis war damals für die Menschen ein sehr starkes Zeichen. Und über dem ganzen Land, also nicht nur über Israel, nicht nur über Jerusalem war eine Finsternis, sondern über dem ganzen Land war eine Finsternis. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eloi, Eloi, lama sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche der Umstehenden, die es hörten, sprachen, siehe, er ruft den Elia. Einer aber lief, füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihm auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Jesus stieß aber einen lauten Schrei aus und verschied. Also er starb zur neunten Stunde um 15 Uhr. Und weil es schon Abend geworden ist, langsam, und der Tag jetzt fast zu Ende war, hatten die ja auf einmal gesagt, hey, wir müssen ihn jetzt noch schnell vom Kreuz nehmen, weil sonst hängt er jetzt ein paar Tage am Kreuz, weil jetzt nächster Tag Feiertag ist. Und das ist uns auch bekannt, dass da auf einmal eine Aktion reingekommen ist, schnell, schnell, es musste schnell gehen. Und so haben die das eben noch vor Sonnenuntergang gemacht. Sie haben Jesus vom Kreuz genommen, haben ihn provisorisch in ein Grab reingelegt, was frei war von Josef von Arimathea. Das war ein angesehener Ratsherr, steht da drin. Der ging zu Pilatus und bat eben um den Leib Jesu, dass sie ihn herabnehmen konnten. Und er konnte aber nur deswegen herabgenommen werden, weil er schon tot war. Und normalerweise bei einer Kreuzigung wird den Kandidaten, die da am Kreuz hängen, wenn die noch nicht gestorben sind, werden die Beine gebrochen. Das heißt, weil bei der Kreuzigung, wenn man da so hängt, kriegt man nur Luft, wenn man sich hochdrückt mit den Füßen. Und wenn man sich absenkt, kriegt man keine Luft, weil dann der Druck auf den Brustkorb so groß ist, dass man nicht einatmen kann. Also wenn in dem Moment, wo die sich dann immer abdrücken konnten, um zu atmen, dann waren sie eh tot, sind sie erstickt. So, also das heißt, wenn einer noch nicht tot war, die wollten aber jetzt, dass er stirbt, wurden dem die Beine gebrochen. Bei Jesus wurden die Beine nicht gebrochen, ist ja auch die Prophezeiung erfüllt. Und weil, was ist passiert? Der war schon tot und dann kam ein Wachmann hin und hat ihm in die Seite gestochen mit dem Stab, mit dem Speer. Und dann hieß es, dann kam Blut und Wasser heraus. Und jetzt kommt halt das Geniale, Gottes Plan, Gottes Klarheit zu erkennen. Wenn ihr euch das anschaut, es war Donnerstag, der 14., 9 Uhr die Kreuzigung, 12 Uhr die Finsternis und um 15 Uhr stirbt Jesus am Kreuz. Und das ist genau der Zeitpunkt, wo die Lämmer geschlachtet werden. Wie wahnsinnig ist es, dass Gott sagt, ihr müsst die Lämmer schlachten um 15 Uhr am 14. Nisan. Und jetzt passt es ganz genau auf diesen Zeitpunkt, wo das Lamm Gottes, unser Herr, am Kreuz stirbt, zur selben Minute, wo die Lämmer geschlachtet werden. Und das ist etwas, wo ich denke, das ist der Wahnsinn einfach. Aber so ist unser Gott. Ein Gott der Klarheit, ein Gott des Timings, ein Gott der Ordnung, ein Gott der Wahrheit, ein Gott, der nicht verwirrt. Das Ganze mal im Überblick von die ganzen Tage eben. Was dann noch interessant ist, man sieht auch jetzt hier, dass es auf diese Art dann auch stimmt. Wenn Jesus donnerstags gestorben ist und gekreuzigt wurde, dann war er auch 3 Tage und 3 Nächte im Grab. Denn die Auferstehung am Sonntag, die ist bewiesen. Also am Sonntag können wir nichts rütteln. Jesus ist am Sonntag auferstanden. Das heißt, er ist am ersten Tag der Woche ist er auferstanden. Also man kann den Sonntag da nicht schieben, kann sagen, ja okay, wenn es dann freitags war, dann ist er montags auferstanden. Nee, das funktioniert nicht. Der Sonntag ist nicht zu verrücken. Und was jetzt aber auch noch dazu kommt, die hatten ja also dann den Freitag 15. war dieser Festsabbat wegen dem Fest der ungesäuerten Brote. Und am Samstag war der Wochensabbat. Und das ist dieses Problem, was die Pharisäer dann gesagt haben, wenn wir hier schon Passa feiern und hier Festsabbat und hier der normale Sabbat, ja wann sollen wir uns dann da vorbereiten auf die ganzen Tage? Und das war die Problematik da dran. Jetzt war aber normalerweise das Erstlingsfest am 16. Nisan. So, 16. Nisan war aber Wochensabbat, da konnten sie diese Gabe nicht wedeln zum Erstlingsfest, sondern mussten das Erstlingsfest auf den 17. verschieben. Und wie genial ist das jetzt, dass Jesus am 17. Nisan auferstanden ist, das passt nämlich auch nochmal super, weil er ist als Erstling auferstanden. Das steht auch irgendwo in der Schrift. Ja, irgendwo steht es, also Bernd, 1. Korinther 15, dass Jesus der Erstling ist, der auferstanden ist, genau. Am Erstlingsfest, so. Was aber noch genialer ist, dass der 17. Nisan für die Juden ein ganz besonderer Tag ist. Wir haben, die Deutschen haben den Tag, den 9. November. Der 9. November ist für uns Schicksalstag und guter Tag, alles zusammen. 9. November war die Reichskristallnacht. Am 9. November ist die Mauer gefallen. Das ist so ein Datum, wo jeder weiß, oh, der 9. November, ja, da, klar, da weiß ich, da war ganz viel passiert. Und der 17. Nisan ist genau so ein Datum für die Juden. weil am 17. Nisan hat Noah zum ersten Mal die Arche verlassen und hat seinen Fuß auf trockenes Land gestellt. Und am 17. Nisan ist der Mose durch das Rote Meer gelaufen, hat die Juden rübergeführt und dann endgültig von den Ägyptern und der Sklaverei getrennt. Also der 17. Nisan ist für die Juden immer ein Tag des Neubeginns, des Neuanfangs, der neuen Zeit. So, und jetzt steht Jesus auf am 17. Nisan. Und was muss das für die Juden doch heute ein Zeichen sein? Also wenn du als Jude dir das betrachtest, muss doch wie Schuppen von den Augen fallen, muss doch klar sein, hey, ach du liebe Zeit, da ist ja voll ein Plan im Hintergrund und da ist ja voll was dran. Jesus ist der Neubeginn, der Erstgeborene, Alpha und Omega. Das haben wir schon gehabt. Noch ganz kurz, der Ort des Geschehens, der Berg Golgotha, vor 2000 Jahren ist Jesus dort gekreuzigt worden. Dieser Berg, der Ort, wurde auch prophezeit. Es gab die Geschichte von Abraham mit seinem Sohn Isaak. Da hat Gott zu Abraham gesagt, Abraham, nimm deinen Sohn, lauf, wo ich dir zeige, lauf dahin und opfere mir deinen Sohn. Und der Abraham hat es gemacht im Gehorsam. Abraham hatte schon die Prophezeiung, dass von seinem Sohn Isaak der Rest der Menschheit abstammen soll. Aber er hat es getan im Glauben, weil er hat gedacht, okay Gott, du hast es zwar gesagt, dass das so kommen wird. Wenn ich ihn jetzt töten soll, dann wirst du ihn wohl auch wieder auferwecken. Weil ich denke, ich glaube daran, dass du mir eine Prophezeiung gegeben hast für Isaak und die wirst du wohl auch einhalten. Steht auch so in der Schrift drin, dass Abraham das im Glauben getan hat. So, und jetzt ist Abraham 3 Tage und 3 Nächte, da haben wir sie wieder, oh Wunder, 3 Tage und 3 Nächte ist Abraham mit Isaak gelaufen zu diesem Ort. Und für 3 Tage und 3 Nächte war Isaak im Kopf des Abrahams schon tot. Weil er wusste ja, ich muss jetzt dahin, muss meinen Sohn töten. Mein Sohn ist tot, der ist gleich tot. In 3 Tagen ist er tot. So, also war 3 Tage, 3 Nächte Isaak tot im Kopf des Abrahams. So, und dann hat Gott ihn auf diesen Platz geführt. Und Bibelforscher sind heute fast alle einhellig der Meinung, dass der Ort, der Berg Moria, an den Gott den Abraham geführt hat, derselbe Berg ist, auf dem Jesus gekreuzigt wurde. Damals gab es da nichts. Abraham hat gelebt 2000 Jahre vor Christus. Die Stadt Jerusalem ist 3000 Jahre alt. Das heißt, Jerusalem war noch 1000 Jahre lang noch gar nicht vorhanden, als der Abraham dahin kam. Das war also alles Wüste und freies Land. Und was hat Gott gemacht auf diesem Berg? Er hat den Isaak gerettet und hat selbst für ein Opfer gesorgt in Form eines Ziegenbocks oder was das war. Und Gott selbst hat das Opfer bereitet auf diesem Berg. Und der Abraham mit seinem Isaak und diese Geschichte war ein Bild, eine Vision, eine Prophezeiung für den Kreuzestod Jesus an derselben Stelle. Und ja, ich finde es einfach überragend und genial, wie wir das Wort Gottes lesen können, studieren können und merken, dass das die Wahrheit ist und dass da wirklich keine Verwirrung drin ist. Die Verwirrung kommt von anderer Seite. Und wenn du verwirrt bist in deinem Leben, wenn du nicht weißt, an was du glauben sollst, wenn du an der Stelle bist, wo du sagst, es macht alles keinen Sinn für mich, dann ist das nicht Gott. Dann kommt diese Verwirrung kommt nicht von unserem Herrn. Diese Verwirrung kommt von der anderen Seite. Nimm die Bibel, nimm die Schrift, nimm Jesus Christus und halte ihn nah an deinem Herzen. Und du wirst merken, dass er die Wahrheit ist, er die Liebe ist und er zu deinem Herzen spricht. Und dass du aus dieser Verwirrung herauskommen kannst, wenn du es zulässt. Und wenn du verwirrt bist und wenn du denkst, dein ganzes Leben funktioniert einfach nicht so, wie es sein soll, dann überleg, was da Schuld dran ist. Und überleg, was du zulässt in deinem Leben, mit was du dich befasst in deinem Leben, mit was du dich abgibst. Und ja, es ist nicht Gott, der verwirrt. Es ist nicht Gott, der dich durcheinander macht. Es ist nicht Gott, der das will, dass du verwirrt bist. Denn unser Gott ist ein Gott der Klarheit, ein Gott der Wahrheit, ein Gott der Liebe, ein Gott des Systems, ein Gott der Ordnung, ein Gott, der alles vorhergesagt hat und es auch so einhält, wie er das gesagt hat. Und wenn er sagt, dass er kommen wird, wenn er sagt, dass Jesus wiederkommen wird, dann wird es auch so sein. Also wir können Jesus in freudiger Erwartung auf Jesus warten. Dieses Datum wissen wir nicht. Wir können es nicht ausrechnen, weil Jesus selbst es nicht weiß. Aber wir können hoffen, es kann jeden Tag passieren, es kann heute passieren, es kann in 100 Jahren passieren, wir wissen es nicht. Aber wir müssen bereit sein, dass Jesus sein Wort erfüllt, so wie er es hier in der ganzen Schrift erfüllt hat. Herr Jesus Christus, Vater im Himmel, ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist, Herr, dass wir daraus lernen dürfen, dass du uns das Wort geschenkt hast, Herr, dass dein Wort stimmt, dass es präzise und genau ist, Herr, wenn wir es untersuchen und darin forschen und dass du dich darin verherrlichst, Herr Jesus, und dass du dich darin zeigst, Herr, und wir erkennen können, wie du bist, dass du ein Gott des Systems bist, Herr, dass du dieses Weltall geschaffen hast, dass du die Planeten in ihrer Ordnung hältst, Herr, dass du unsere Welt aufgehängt hast im Nix, dass du den Mond als Balance geschenkt hast, Herr, die Sonne zum Erwärmen und die Erddrehung zum Abkühlen. Und das hast du dir alles ausgedacht, Herr. Und ohne dich und dein gesprochenes Wort wäre das nicht in Existenz.